Mary Poppins, die zweite. Wir sind zurück im Kirschbaumweg Nummer 17, Dominik. Eine Woche später.
Also wir haben mit so viel Begeisterung die letzte Folge angefangen und du kommst ja und schläfst quasi ein bei der Begrüßung oder was ist los?
So stimmt es. Okay, wo fangen wir überhaupt an?
Woohoo! Mary Poppins, die alte Saufziege, hat noch viele weitere Abenteuer für uns bereit. So könnte man halt auch starten. Wir haben gerade die Kinder schlafen gelegt und jetzt geht's dann auch schon weiter wieder in die Stadt.
Aber trotzdem müssen wir doch erstmal wieder den Podcast richtig anmoderieren.
Herzlich willkommen zu Zwei Prinzessinnen reden über Disney. Hier die zweite Folge zu Mary Poppins. Wir sind so mitten im Film. Wer die nicht gehört hat, zum Teil 1, sollte da vielleicht am besten einsteigen, denn das ist fortlaufend und wir sind gleich einfach wieder mitten im Film. Wir sprechen über Disney-Filme chronologisch in der Reihenfolge, wie die Meisterwerke erschienen sind. Meistens Zeichentrickfilme. Mary Poppins haben wir aber genommen, weil das unser Lieblingsfilm ist und Zeichentrick beinhaltet.
Genau, und wir sind Dominik Porschen
und Christoph Mathieu.
Wunderbar, und wir lieben Mary Poppins und ich stelle die Frage in den Raum, ist Mary Poppins eine Disney-Prinzessin? Ja oder nein? Nein, ne? Sie ist mehr als das. Sie ist eine Disney-Göttin.
Sie ist eine Queen. Ah, du bist schon auf Göttin. Ich wäre jetzt erstmal bei eine Queen. Sie ist nicht mehr nur eine Prinzessin. Aber ja, sie ist eine Göttin. Sie ist ein Engel. Sie ist Perfektion. Also
nicht
weiter
mal,
geht's.
Nicht mal Meryl Streep spielt sie gegen die Wand, wie wir in Mary Poppins Rückkehr sehen.
Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, dass Emily Blunt das auch famos gemacht hat in der Neuverfilmung. Aber Julie Andrews bleibt natürlich die Göttin vor dem Herrn direkt. Aber wir waren dabei gelandet, nach unserem Ausflug in das Bild war das Schlaflied, die Kinder haben geschlafen und nun ist ein neuer Tag.
Neuer Tag ist da.
Gefühlt ist ja sowieso nur 3 Tage da.
Admiral, ja, gefühlt ja, aber es ist ja ein bisschen lustig, man hat ja wirklich, der Ausflug in das Bild passiert ja quasi am ersten Tag, an dem Mary auf die beiden Kinder Jane und Michael aufpasst. Dann geht der neue Tag los und es wird im Prinzip so erzählt, als wäre sie dann schon wochenlang da und hätte das ganze Haus schon verändert und so weiter. Das muss man einfach akzeptieren in einer Märchenwelt.
Das akzeptiere ich.
Das kriegt man auch, gefühlt ist es auch so, aber wenn man es ganz genau analysiert, sieht man, dass eigentlich sehr wenig Zeit vergeht in diesem Film. Aber
und Mary Poppins ist aber auch an dem nächsten Tag, den wir erleben, wieder gut schnippig drauf. So richtig viel Lust hat sie nicht. Sie besuchen aber ja den Onkel, der
dem
nicht gut
geht. Obwohl ich finde, ich liebe es, das muss ich noch kurz sagen, ich liebe es, wie der Tag beginnt mit Mrs. Banks und sie zur Köchin sagt, haben Sie daran gedacht, mir ein paar faule Eier einzupacken? Weil mein Damenclub und ich wollen heute den Premierminister damit bewerben. Das sind echt so Gags, die gehen völlig unter. Die habe ich mir jetzt beim Anschauen echt nochmal rausgeschrieben, weil ich die, obwohl ich den Film unendlich oft gesehen habe, mir nie so präsent hatte und dann dachte, was da in den Nebensätzen schon immer an großen Sachen passiert. Ich meine, wie cool ist das, dass die Mutter dieser spießigen Familie den Premierminister mit Eiern bewerfen will. Also die Mutter hat eigentlich eine Mary Poppins auch in sich stecken.
Das ist gut. Ich habe übrigens mir jetzt zur letzten Folge noch ein Versprechen, ein Satz von Mary Poppins eingefallen. Ich glaube, der kommt an der Stelle, wie sie sagt, wenn das Versprechen eine Brücke wäre, möchte ich nicht drüber gehen.
Genau, ja. Auch eine tolle Weisheit.
Absolut.
Die hätten wir bei der letzten Folge für den Schluss eigentlich auch nehmen können. Aber so ist es.
Ja, und sie machen diesen Ausflug. Bird ist auch mal wieder überall. Und
was da auch erstaunlich ist, ist das, wie sie darauf hingewiesen werden. Da kommt nämlich der Hund angelaufen von der Nachbarin, dieser kleine Cocker Spaniel. Und der redet ja mit Mary Poppins in Hundesprache und teilt ihr mit, dass Onkel Albert krank ist.
Ja.
Und Mary sagt so, okay, schon wieder Onkel. Das ist also verrückt, dass sie plötzlich auch mit den Hunden sprechen kann, was auch in dem Film nie wieder so vorkommt.
Sie kann halt alles, was halt nötig ist, um Onkel Albert zu retten, der wiederum so krank ist, dass er vor lauter Lachen an der Decke hängt, weil man, wenn man sehr viel lacht, nämlich an die Decke fliegt.
Boah, und hast du das als Kind nicht auch gehabt, dass ihr versucht habt, so zu lachen als Kind, dass man hochfliegt? Also wir haben das versucht, meine Schwestern und ich.
Ja, ich hab's ja auch geschafft. Aha.
Ich glaub dir es sogar. Auch wegen des Witzes, Hieronymus Krauskopf, der hatte eine Glatze. Oh, weißt du was, die Szene wäre fast rausgeschnitten worden aus dem Film, Fun Fact.
Okay, komm, bring mal wieder einen Fakt.
Weil der Film dauert ja 2 Stunden und 22 Minuten und man muss sagen, die meisten Disney-Filme dauern ja wirklich unter 90 Minuten und dieser Film ist unendlich lang im Vergleich.
Verrückterweise ist die Fortsetzung Mary Poppins Rückkehr nur 1 Minute kürzer, sie ist 2 Stunden 21 lang.
Hui, aber der Film hat auch nicht diese lange Ouvertüre am Anfang, wo alle Themen gespielt werden, weil das macht man heutzutage nicht mehr, was ich auch übrigens sehr schade finde. Ich fand das immer so schön, wenn alte Filme mit einer langen Musiksequenz anfingen, aber ja, dann von der Handlung her dürften ja wahrscheinlich ähnlich lang
sein. Und deswegen haben sie hätten beinahe diese Szene rausgeschnitten.
Ja, weil die zur Handlung im Prinzip nicht viel beiträgt.
Naja, eigentlich finde ich es ja schon sehr wichtig, denn für die Schlusspointe braucht man die unbedingt.
Das stimmt. Für die Schlusspointe, also das hätten sie vielleicht dann anders noch geschnitten. Aber es stand zur Debatte, diese Szene rauszuschneiden und dann hat man sich das nochmal angeguckt und Disney hat gesagt so, nee Leute, wir haben in diese Szene so viel technischen Aufwand reingesteckt. Und die war so aufwendig und ist so gelungen und so lustig, die bleibt auf jeden Fall drin.
Und das verstehe ich auch, denn sie ist es tatsächlich, da haben wir wieder die Sache, es ist ein magisches Wunder, wie sie da hochschweben und man sieht nichts, wirklich. Man sieht, ich habe nochmal hingeguckt, man sieht keinen Faden und damals gab es nicht mal eben Computer, die Fäden mal eben wegretuschieren, das ist ganz fantastisch. Und alle lachen, auch die Kinder lachen ja nachher und sind oben. Mary Poppins natürlich nicht. Sie kämen niemals auf die Idee, so albern zu sein. Sie ist ja sowieso in der Lage, mit nach oben zu reisen. Und ja, eine sehr charmante, süße, liebevolle Sequenz, die auch nochmal zeigt, dass das Umfeld von Mary und Bert, also Onkel Albert ist ja toll, ein toller Typ, kommt zwar nachher auch nicht mehr vor, aber du merkst, irgendwie alle sind liebevoll und haben eigentlich nur Gutes im Sinn, auch was die Kinder betrifft.
Ganz richtig. Außer natürlich Mr. Banks, der nach diesem Ausflug Mary Poppins zur Rede stellt und eigentlich sagen möchte, ich verlange ab jetzt, dass sie den Kindern Disziplin einschärfen und dass sie dafür sorgen, dass die nicht an Firlefanz denken, sondern ihr Leben in den Griff kriegen. Und dann macht Mary Poppins etwas ganz Geschicktes. Sie spielt den Ball ja an den Vater zurück, ohne dass der es wirklich merkt und sorgt ja dafür, dass der Vater sich bereit erklärt, die Kinder mit zur Bank zu nehmen am nächsten Tag, damit sie dort genau das lernen, was dem Vater eigentlich wichtig ist.
Und bislang war nämlich, wenn er so eine Ansage gemacht hat, eigentlich die Kündigung immer die Folge. Nur Mary Poppins hat sich ja selbst eingestellt, natürlich wird sie auch nicht gekündigt. Wie sie das da auch noch sehr selbstbewusst den Kindern mitteilt, dass sie niemals gekündigt
wird. Bekommt sie eigentlich überhaupt Gehalt von den Banks oder arbeitet sie gratis? Ich glaube, sie nimmt auch kein Geld, oder?
Es ist eine ziemlich gute Frage. Es wird gar nicht thematisiert, aber sie besteht ja darauf, dass sie immer dienstags, weil scheinbar in London dienstags die geilsten Partys gehen.
Ja, das ist ja frei, genau.
Dass sie immer den zweiten Dienstag frei hat. Auch was für ein Arbeitstier.
Aber dazu kommt es ja nicht. Ihr Job ist ja erledigt, bevor es überhaupt Dienstag wird.
So. Nein. Okay. An diesem einen Tag hat sie nämlich frei, wo sie zur Bank gehen.
Da ist das so?
Eigentlich frei. Ja. Da hat sie frei. Sie ist nur zufälligerweise schon wieder zu Hause.
Verstehe. Auf jeden Fall sorgt diese Einladung zur Bank dafür, dass Mary Poppins das schönste Lied der Disney-Historie singt.
Ja.
Nämlich das Lied der Vogelfrau. Auch ein beliebter Hit aus deinem Live-Programm Spoiler.
Ja, damit wird das Programm beendet. Schöner geht's doch gar nicht. Täglich schon früh zu den Stufen St. Paul. Die uralte Vogelfrau kommt und sie ruft jedem zu, der vorbeigeht, voll Stolz. Komm, tu auch du, was dir fromm.
Also wenn du jetzt durch diesen Gesang Aerosole freigesetzt haben solltest, die mir das Coronavirus geben, dann war es das wert. Das ist so schön war's.
Ich könnte weiter, aber ihr wollt jetzt nicht eine 3-minütige A Cappella-Version vom Lied der Vogelfrau hören. Aber das, ja, sie ist fantastisch.
Das Lied ist
schön.
Nicht nur ein wunderschönes Lied, es treibt auch die Handlung voran. Und es hat Disney, es ist ja auch noch so eine schöne Anekdote, die auch in einer wunderschönen Szene aus Saving Mr. Banks, jetzt habe ich mich verhaspelt, die in einer wunderschönen Szene in Saving Mr. Banks
mündet.
Vorkommt. Der Film, der davon handelt, wie Disney Mary Poppins herstellt und welche Konflikte es rund darum gab. Da geht es ja darum, dass Disney immer wieder, wenn er gerade überarbeitet war und sich nochmal daran erinnern musste, warum er den ganzen Scheiß eigentlich macht, dass er dann gerne nach Feierabend einen der Sherman Brothers gebeten hat, ihm das Lied vorzuspielen, damit er sich wieder erinnert, dafür mache ich den ganzen Stress ja eigentlich.
Und es ist das erste Lied, also da kann ich, an dem ich mich erinnern kann, dass ich bei einem Film geweint habe, denn ich finde, das ist sehr traurig, denn der Vogelfrau geht es natürlich gar nicht so gut, sie kümmert sich trotzdem, sie ist eine Verstoßene und das Lied ist eben einfach zauberhaft und sie möchte ja die Kinder dazu animieren, 2 Penny mitzunehmen, denn eine Tüte Vogelfutter kostet nur 2 Penny und das hat auch Michael Banks vor, als er dann am nächsten Tag mit seinem Vater bei der Bank ist, doch er sagt, nein, für sowas geben wir kein Geld aus, das ist doch Mumpitz, das ist doch Quatsch. Und es ist schön zu sehen, wie lange Michael Banks eigentlich auch standhaft bleibt und diverse Male auch vor den Bankautoritäten sagt, nein, ich möchte mit diesen 2 Cent Vogelfutter kaufen. Und das ist sehr schön zu sehen, wie standhaft das Kind bleibt und sagt, nein, ich bin davon überzeugt, was ich machen möchte. Und das ist mir früher nie so aufgefallen, dass er eigentlich gar nicht schnell umkippt, sondern ja, sehr lange standhaft bleibt.
Sondern in seiner Standhaftigkeit das gesamte englische Bankenwesen vor eine große Herausforderung stellt, weil es ist ja die größte Bank Englands und somit auch die größte Bank Europas. Zu der es ja auch ein eigenes Lied dann gibt, was dann die Bankautoritäten, also der Generaldirektor, dieser unfassbar alte Mann, der die kleinste Stufe nicht mehr selber runterkommt und lustigerweise ja auch von Dick van Dyke gespielt wird, also der Schauspieler, der Bird spielt, spielt auch diesen völlig überzeichneten, skurril alten Generaldirektor, der den wunderbaren Spruch hat, solange Englands Banken bestehen, besteht England. Und dabei umkippt.
Das ist in die eine Richtung und dann in die andere.
Und wenn von allen aufgefangen wird.
Wenn die Banken fallen, fällt England.
Und dann will er dem Jungen ja die 2 Penny aus der Hand reißen. Und der Junge sagt, nein, ich gebe mein Geld nicht, sie kriegen mein Geld nicht. Und dann ruft diese eine Frau in der Bank, oh nein, die Bank weigert sich, Sparguthaben auszuzahlen.
Was sofort ganz London, als wäre das der viralste Tweet ever.
Ja, dann bricht da so eine Bankenkrise aus. Eine riesengroße Riot in der Bank. Alles bricht zusammen. Die Kinder kriegen Angst und hauen ab. Aber es ist schon fantastisch. Es ist es ist ja auch immer so erstaunlich, ne? wie der arschig kapitalistischste Abfuck-Konzern Disney immer den Kapitalismus kritisiert in seinen Filmen. Ne? Es ist so verlogen. Das muss ich ja doch wirklich jetzt mal sagen. Ne? Es ist unglaublich, dass die dann immer so eine Lanze dafür brechen, sich gegen kapitalistische Interessen zu stellen. Und dann gucken wir uns mal an, wie dieser Konzern gerade in der Corona-Krise handelt, wenn es um die Rettung von Kinos geht. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
Ich bleib einfach direkt bei der Geschichte. denn diese Angst, und da kann ich mich als Kind nämlich daran erinnern, dass ich diese Angst der Kinder total nachempfunden konnte und sie dann ja in diesen dunklen Gassen sind, sogar noch so eine Frau, kommt her, meine Kinder.
Liebe Frau, ne, kommt her, ihr Süßen, ich verstecke euch.
Ja, so hat sie das gedacht. Kommt her, ihr Süßen, ich verstecke euch.
Gute Frau, ja, du musst mit Süßigkeiten locken. Der Spruch, ich verstecke euch, ist nichts, was Kinder anmacht.
Allerdings, da treffen sie dann wiederum auf Bird, der gerade Schornsteinfeger ist und eben entsprechend düster aussieht. Und da gibt es dann, wird es das erste Mal richtig ausgesprochen, was eigentlich das Problem von Mr. Banks ist.
Und das ist das erste Mal immer in einem Film, wo mir wirklich immer eine Träne über die Wange kullert. Wenn Bird sagt, und wer passt auf euren Vater auf?
Mhm. Und wie dann Jane guckt, das ist einfach.
Das ist so herzerreißend. Ja. Ne? Und wenn dann dieser Spruch kommt, alle Väter können Hilfe brauchen. Oh.
Und vor allen Dingen, weil auch die Kinder das erste Mal ganz, also deutlich wird, dass es den Kindern das erste Mal so richtig bewusst wird. Das ist Herz allerliebst und wie friedlich sie dann auch nach Hause wollen, um sich dann eben um alles doch irgendwie zu kümmern. Und nur der Vater darf ja nicht bleiben, sondern wird ja zurückgerufen. Aber erst einmal gibt es ja diese unglaublich, auch echt lange Sequenz mit den Schornsteinfegern.
Ja, es kommt ja dann hier dazu, dass Mr. Banks Bird damit beauftragt, dann auf die Kinder aufzupassen, weil Bird kommt ja zum Kaminputzen. Also er bringt die Kinder nach Hause und fängt dann warum auch immer, an den Kamin bei denen zu putzen?
Weil die Mutter wieder unterwegs ist und die Mutter einem wildfremden, ihr nicht bekannten Menschen einfach sagt, ja, ja, passen Sie auf die Kinder auf,
die
Mutter, ja, ja.
Die Mutter sagt nämlich, ich werde von unseren Damen im Gefängnis erwartet.
Ich leite nämlich den Chor.
Was ist das für ein Satz? Ich leite den Chor im Gefängnis. Hat sie eigentlich denn, sie kam gerade vom Eierwerfen zurück. Sie hat nämlich den Tag über den Premierminister mit Eiern geworfen. Was übrigens nicht so problematisch ist für die Familie Banks. Ein weniger großer Image-Schaden für diese Familie als der Junge, der die zwei Penny nicht rausrücken will. Und aus dem Nebenhandel und die Mutter den Premierminister mit Eiern bewirft. Das geht spurlos an dieser Familie vorbei. Und dass sie ins Gefängnis marschiert, um dann einen Chor zu dirigieren.
Oh, Hauptsache, ich komme zu spät, Junge, ich darf nicht zu spät kommen.
Hauptsache, der Junge enthält der Bank zwei Penny vor und das wird zum riesengroßen Skandal.
Fantastisch. Ja, und daraufhin werden sie ja auf den Schornstein hochgezogen, was natürlich Mary Poppins sagt, auch vorher, passt doch mal auf. Auch da lässt sie sich eher wieder kurz darauf herab, irgendwie, beziehungsweise runter herab, mitzumachen, aber legt dann eine gigantische Performance hin und allgemein ist die Performance, ist das die Musical-Performance.
Diese Szene, ne, das ist meine absolute Lieblingssequenz aus dem Film. Das ist
unfassbar.
Aber das ist auch, aber schon bevor diese krasse Performance beginnt, weil was da an Emotionen abgefeuert wird in kürzester Zeit. Ich meine, yep. Es geht damit los, dass die den Schornstein hochfliegen, wo das schon dieses Oh, Magic, Magic Moment hat. Dann kommt dieses absolut faszinierende Ding, wie Mary Poppins aus dem Rauch der Kamine eine Treppe macht und sie dann über den Rauch in den Himmel steigen. Und dann sehen sie von dort aus ja diesen fantastischen Blick über London, dieses unfassbar schöne Matte Painting mit dem Sonnenuntergang, was wirklich toll aussieht. Dazu läuft das Lied der Vogelfrau in einer Orchesterversion, die einem Gänsehaut macht. Und dann sagt Bert noch, das erleben nur die Sterne und die Vögel und die Schornsteinfeger. Man hat diese wunderschöne Aussicht.
Gott, ich krieg grad schon wieder
und
Gänsehaut.
Bevor man überhaupt, überhaupt eine Sekunde zu viel vergeht, in der man dann zu lange schwelgt, bäm, kommen die anderen Schornsteinfeger angesprungen und es kommt Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Und ich meine, das sind 2 Minuten, in denen wir eine komplette Gefühlspalette an Humor, an Rhythmus, an Melancholie, an allem erlebt haben.
Und genau solche Sequenzen sorgen dafür, dass für mich dieser Film wie Mary Poppins selbst ist nämlich komplett vollkommen. Ich finde, das ist so krass und deswegen ist es für mich auch nicht irgendwie mal eben ein Kinderfilm und genau deswegen funktionierte der heute auch noch. Also es gibt ja Filme, die guckt man heute und stellt fest so, ja okay, als Kind hat man das wohl toll gefunden oder ich erinnere mich und schwelge in irgendwie der Erinnerung, sowohl filmhistorisch als auch von der Art und Weise, als von der Dramaturgie, vom kompletten Aufbau ist dieser Film auch heute noch ein absolutes Meisterwerk. Es ist einer der besten Filme überhaupt.
Ja. Und auch tatsächlich eines der besten Musicals überhaupt, ja. Weil wenn man sich diese Tanzsequenz der Schornsteinfeger anguckt, die ist so unfassbar gut choreografiert und dieser so ein Spaß und man hat, und jeder einzelne Mensch, der dort tanzt, ist einfach ein perfekter Tänzer und ich weiß nicht, ob es das heute so noch gibt. Also ich finde...
Gerade im Vergleich zu Mary Poppins Rückkehr, wo sie ja auch so ein bisschen versuchen, so eine ähnliche Sequenz nochmal irgendwie hochleben zu lassen und die kackt halt, auch wenn sie gut ist, die kackt halt komplett gegen das Original ab, weil da einfach nur ausgebildete Tänzer, alle haben so viel Spaß, die Kulisse sieht toll aus, da ist kein Greenscreen, da ist nichts, das ist einfach gebaut und wir haben wirklich das Gefühl, wir sind über den Dächern dieser Stadt.
Ja, da sind Profis am Werk. Ich meine, ich will jetzt nichts gegen La La Land sagen, aber das ist schon die Zeit, die Musicals von heute sind ja eher so, dass man eher Laien dann tanzen lässt und singen lässt, was dann auch seinen Charme hat. Aber diese Perfektion, diese Broadway-Perfektion, die man da zu sehen
Wahnsinn.
Bekommt, die ist wirklich, wirklich großartig.
Dann werden sie von
Ich habe übrigens einen Tanzschritt immer mehr adaptiert von Mary Poppins, wenn es besoffen war. Das mache ich jetzt nicht mehr. Mittlerweile bin ich zu alt dafür. Aber sie dreht sich ja so schnell, wobei sie noch in die Luft fliegt. Und ich muss zugeben, so zwischen 18 und ich schätze mal 35 habe ich immer, wenn ich genug getrunken hatte, mich auf Partys sehr schnell gedreht und den Mary Poppins Move gemacht.
Geil.
Ich bin nie umgefallen dabei. Egal wie betrunken ich war. Ich bin noch nie abgehoben, leider.
Auch Rumpunsch genommen. Nee, auf jeden Fall werden sie von Kardinal Admiral Bumm abgeschossen, weil er glaubt, dass das die Hottentotten sind. Ja, wir werden von den Hottentotten angegriffen und schickt irgendwie ein bisschen Feuerwerk in die Richtung. Sie fliehen zurück allesamt
ins
Banks Haus und verabschieden sich, was ja das größte Glück der Welt eigentlich nur sein kann.
Und dann überschlägt sich alles. Dann kommt erstmal die Köchin aus der Küche und sagt den Spruch, was ist denn das?
Und das
haben meine Schwester und ich früher immer gesagt. Immer wenn wir irgendwas waren, als wir Kinder waren, haben wir immer diesen Spruch zitiert. Ach, was ist denn das?
Es gibt noch eine kleine Tanzsequenz im Flur, im Foyer, im Wohnzimmer.
In die dann auch noch Mrs. Banks rein platzt und ungeachtet dessen, was alle anderen singen, einfach dann den Frauenstimmrechtssong wieder anstimmt. Ja.
wo ich auch gerade, das ist die kürzeste Chorprobe, die es je gab.
Ja gut, man weiß ja nicht, wie lange die da oben auf dem Dach waren. Ne? Das soll ja, das aber ist ja filmische Zeit, ist ja nicht gleich real.
Das stimmt, aber vom Gefühl war halt, naja. auf jeden Fall sind dann alle Figuren beisammen und diese sehr große Heiterkeit, wirklich diese Achterbahn der Gefühle, ist nämlich, dass Mr. Banks in die Bank kommen soll.
Genau, er kriegt den Anruf, dass er sich jetzt zu rechtfertigen hat. Ist dann wirklich ein gebrochener Mensch, wo ich dann auch wirklich finde, dass der Schauspieler auch einfach fantastisch ist. Ne? Ja. Dieser Schauspieler, wie der singen kann, wie der die Autorität darstellen kann, wie der was für ein komisches Talent er hat und wie er wirklich so ein gebrochener, mitleiderregender Mann sein kann. Das ist einfach.
Und als er dann da durch London trottet und also bei mir ist es dann immer vorbei, als er dann auf die Treppe schaut, wo eigentlich die Vogelfrau
ist. Ja, das
sitzt.
Ist ja sowieso brillant, ne? Weil er läuft ja auf dem Weg zur Bank an allen Stellen vorbei, an denen Magie passiert ist in dem Film. Ne? Er kommt ja zuerst über diesen Bürgersteig, auf dem die Straßenkunst gezeichnet war, geht dann durch den Park, geht dann durch die Straße, in der Onkel Albert wohnt und kommt dann zu der Treppe.
Wahnsinn.
Das ist ja richtig toll gemacht, dass er wirklich alle Stationen passiert, an denen seine Kinder Magie erlebt haben. Und er hat dann ja auch die Worte von Bert dann im Ohr, der ihm ja mit auf den Weg gibt, dass er von seinen Kindern nichts mitbekommt. Ne? Das ist ja, er ist ja so
auch eine tolle, ein toller Appell. Sie sind ja dann ins Bett, er ist noch alleine mit Bert, bevor es losgeht und er gibt ihm ja eigentlich dann noch richtig was mit.
Ja, wobei man auch fast schon sagen muss, dass Bert eigentlich mehr zum Gelingen dieses Familienfriedens beiträgt als Mary, wenn man ehrlich ist.
Ja, so wie an der Stelle grüßen wir den Benjamin Blümchen-Podcast, wo es ja auch immer ist, dass Benjamin Blümchen immer die Lorbeeren bekommt, obwohl Otto immer die Idee hat.
Ja,
an dieser Stelle,
Rebecca
und Matthias
Otto.
Sehr, sehr gegrüßt.
Schöne Grüße, ihr
Wir verlinken Töre, das mal bei Instagram.
Ein Terreur an euch. You are absolutely splendid.
Aber ja, aber auch sehr emotional und ja, er läuft dann in die Bank und soll ja dann sehr unehrenhaft entlassen werden.
Ich habe ohne Scheiß das Kind, wenn sie ihn entlassen, dann nehmen sie ja seine Melone und schlagen die durch und machen seinen Schirm kaputt. Also
und die Blume wird zerrissen.
Und die Blume wird zerrissen. Also alle Insignien des erfolgreichen kapitalistischen Mannes werden kaputt gehauen. Und ich habe als Kind gedacht, das machen die so in England, wenn man gefeuert wird. Ich dachte, das wäre wirklich ein ganz normaler Vorgang, der dann passiert.
Habe ich tatsächlich
so
auch
wie
so
die
gedacht.
Auch früher in anderen Filmen auch immer die Kreditkarte zerschnitten haben in einer großen Schere, wenn die überzogen war.
Ja. Auf jeden Fall erzählt er dann nämlich, also man merkt aber, dass er auf dem Weg dorthin und auch während er vor denen steht, was auch perspektivisch so toll ist, dieser Raum wirkt so riesengroß, das Licht nur bei diesen Herren, die einfach alle noch mitten in der Nacht in der Bank sind, weil sie keinen anderen Lebenszweck haben, als in der Bank ums Geld irgendwie zu arbeiten und zu kämpfen und er wird dann unehrenhaft entlassen, aber er stemmt sich dagegen und da merkt man, dass er auch eine Wandlung durch Mary Poppins und durch die Zeit gemacht hat. Und zitiert nicht nur superkalifragilistisch, sondern auch eben den Witz bezüglich Hieronymus Krauskopf und der hatte eine Glatze. Was wiederum dafür sorgt, also er geht, aber dass unser Bankchef wiederum wohl auch sehr, sehr, sehr lacht und auch an die Decke steigt.
Aber er lacht ja, weil er den Witz falsch versteht, ne? Er
Absolut.
Lacht dann ja, weil er denkt, der Mann
heißt
Glatze
und hat einen Krauskopf. Ein Mann hieß Glatze und heißt Krauskopf.
Was natürlich viel unlustiger ist als umgekehrt.
Ja, voll. Und
dann will er dann nur da oben hängen bleiben, wie wir später erfahren. Das ist auch sehr süß.
Richtig. Und der will da auch gar nicht mehr runter.
Aber klar, da kann er auch nicht umkippen. Ne? Er kippt ja die ganze Zeit um und da so.
Ja, er hat auch noch in seinen letzten Lebensjahren noch ein wenig Leichtigkeit gefunden.
Seine letzten Lebensjahre, ne? Er ist in Mary Poppins Rückkehr immer noch dabei und das spielt 20 Jahre später.
Nee, Moment, das ist der andere. Das ist der Sohn.
Ach, ist das so?
Ja.
Oh, ich dachte, das wäre der gleiche Alte. Aber nein, der wird ja auch von Dick van Dijk gespielt.
Ja, das ist die, glaube ich, die Anspielung auf ja, okay, damals, verstehe. Damit man irgendwie eine Möglichkeit hatte.
Ah, aber ja, verstehe. Übrigens, wo die Fortsetzung auch einen komischen Fehler macht. Mr. Banks gibt dem alten Generaldirektor ja die 2 Penny von seinem Sohn, weil er dann sagt so, ja, wenn ihnen das Geld so wichtig ist, dann nehmen sie es halt. Und in Mary Poppins Rückkehr erfahren wir dann, dass diese 2 Penny angelegt worden sind und die dann dadurch reich geworden sind. Ist das so? Ja, ne?
Ja, irgendwie
was
so.
Ganz seltsam ist, dass wir diesen ganzen Film hier haben, der darum geht, dass diese kapitalistischen Gedanken eher giftig sind und die sind dann im zweiten Teil die Rettung, also es ist
ja, das ist traurig. Da müssen wir nicht drüber sprechen, wobei ich den trotzdem in sich als okayen und gelungenen Film finde, aber ja, hier stimmt. Sind wir ja dann erst einmal morgens bei Familie Banks und Mr. Banks ist nicht zurückgekehrt und man könnte sogar davon ausgehen, oder die Frau geht davon aus oder hat
Angst, dass er sich umgebracht hat,
dass er sich was angetan hat.
Ins Wasser gegangen ist.
Ja, so richtig. Und so und gleichzeitig ist das aber ja auch der Moment, in dem Mary Poppins eigentlich gerade schon ihre Sachen packt, weil der Wind sich gedreht hat. Mhm. Und Jane und Michael kommen aber auch nach unten, weil er war gar nicht weg, sondern er war die ganze Zeit im Keller und hat den Drachen repariert und hat den Drachen gebastelt, weil er selber festgestellt hat, ich muss jetzt mal was mit meinen Kindern machen, was ganz wundervoll ist. Und auch der Song zum Schluss ist so schön.
Wunderschön. Und es ist auch richtig schön gemacht, wie dann auch noch ein kleines Drama in dieses Finale eingeflochten wird, weil es ist ja eigentlich das Happy End. Ne? Vater und Kinder sind versöhnt.
Ja.
Die Mutter gibt ihre Frauenrechts Blödsinn auch auf, sondern wird jetzt zur ehrenwerten Mutter. Die Disney-Werte sind wieder hergestellt und man geht zum Drachensteigen in den Park und es ist ja eigentlich alles Friede vor der Eierkuchen, aber da wird ja sehr elegant noch ein kleines inneres Drama bei Mary Poppins dann erzählt zum ersten Mal, ne? Die dann ja am Anfang zu den Kindern sagt, also die Kinder fragen ja, wirst du uns vermissen? Und sie sagt so, was würde nur aus mir werden?
Wenn ich jedes Kind lieb hätte.
Genau, und dann sagt ja, dann kriegen wir, wenn die Kinder dann mit der Familie zum Park gehen, zum Drachenstein, sehen wir ja Marys Blick, in dem dann doch eine Melancholie liegt und eine Trauer, die wir vorher noch nicht bei ihr gesehen haben. Und wir dann zum ersten Mal in dem ganzen Film eigentlich erkennen, dass hinter dieser strengen Fassade eine sehr weiche Seele sitzt. Und offenbar auch eine sehr einsame Frau wahrscheinlich.
Und
ne?
Die dann auch ein bisschen zu der Stelle passt, wie Bert über den Vater spricht. So, wer passt denn eigentlich auf den Papa auf? Wäre nämlich dann genau analog so zu sehen, wer passt eigentlich auf Mary Poppins auf, beziehungsweise wer nimmt sie in den Arm, wer kümmert sich um
das
sie?
Das stimmt.
Und ihr Schirm, der Kopf.
Ja, genau, der Schirmknauf hat einen Papageienkopf, der sprechen kann, der absurderweise nur an dieser einen Stelle am Ende spricht. Man denkt ja eigentlich, wenn man schon so einen aufwendigen Schirm baut, der sowas kann, warum spricht er nicht öfter in dem Film?
Und er sagt es und sie will es aber gar nicht hören. Aber es ist relativ deutlich, dass sie ihm das Sprechen verbietet, nicht weil er im Unrecht ist, sondern weil er eigentlich Recht hat. Und mit dieser Melancholie fliegt sie dann wieder davon. Und alle sind glücklich, nur die Melancholie bei ihr und eben bei Bert bleiben, denn er sagt, leb wohl, Mary Poppins. Und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Und er hat eine Sehnsucht zu ihr und sie auch. Und ganz offensichtlich ist es ihr eben gar nicht möglich, dass sie dort bleibt. Und also meine Interpretation ist nämlich deswegen auch, dass sie versucht, für sich eben gar nicht die Nähe aufzubauen, weil sie weiß, dass sie ja nicht bleiben kann, aber das eben nicht gelingt und speziell in diesem Fall ihr nicht gelungen ist, sondern sie sowohl die Kinder als auch eigentlich die ganze Familie dann doch ins Herz geschlossen hat und eigentlich länger bleiben möchte, es aber nicht darf, weil ihre Aufgabe hier nun mal erfüllt ist. Und somit ist Mary Poppins, die wir zwar eben als Säuferin immer mal wieder aus Spaß dargestellt haben, eigentlich nur, weil sie einen Löffel Rumpunsch Geschmackmedizin bekommt.
Ja, wirklich.
Merkt man nämlich, dass ihre Aufgabe, also dass sie eigentlich dann sehr wohl auch etwas Tragisches hat, weil sie darf immer nur kommen, um Brände zu löschen. und spielt danach keine Rolle mehr. Und so fühlt sie sich auch, weil die Kinder sich natürlich freuen, mit ihrem Vater zu gehen, was ja überhaupt gar nicht so das ist, dass sie keinen Bock mehr auf Mary Poppins haben, sondern sie haben ja eigentlich da nur mal, sind ja nur froh, was sie mit ihrem Vater was machen können. Und für mich war früher aber immer, als Kind habe ich das eher so interpretiert, ich fand es immer total das traurige Ende, dass Mary Poppins weggeflogen ist. So, bleib da, Mary, süß, bleib bitte, da. Süß. Und ja, aber das macht den Film dann eben auch nochmal mit so einem ambivalenten Happy End auch nochmal ganz besonders. Das ist nämlich nicht kitschig, das ist einfach, ja, bittersüß, wie du es sagst. Sorry, ich musste gerade so ein bisschen Plädoyer-mäßig
natürlich
den Film noch einmal würdigen.
Ja, Disneys großes Meisterwerk. 5,4 Millionen Dollar gekostet, um mal zu den Fakten zu kommen. Musste 10 Millionen Dollar einspielen, um erfolgreich zu sein. Und wie viel hat es eingespielt?
Was Hunderte.
67 Millionen Dollar in der ersten Auswertungsrunde.
In den USA?
Also weltweit, aber in der ersten Kinoauswertung.
Ach so, mittlerweile gibt es ja mehr.
Ja, war ein sensationell großer Erfolg. Und den Film sollte man einmal im Jahr gucken. Und es lohnt sich auch, finde ich, den Saving Mr. Banks Film zu gucken, der die Background-Geschichte erzählt, wie der Film entstanden ist. Wobei ich glaube, dass Saving Mr. Banks auch immer noch ein bisschen Geschichtsschönfärberei ist und Disney da besser wegkommt, als es wahrscheinlich in der Realität war.
Du, das kann gut sein, aber ich finde trotzdem, also ein bisschen zu verstehen, welche Reibereien das waren und nochmal eben diese Figur Mr. Banks in einem anderen Licht zu sehen. Deswegen ist es fantastisch. Also wenn man Mary Poppins kennt und gut im Kopf hat, gerne erst Saving Mr. Banks schauen und dann Mary Poppins. Wenn man Mary Poppins nicht mehr so im Sinn hat, dann eben genau in umgekehrter Reihenfolge. Aber ist ein schönes Double-Feature.
Ich glaube halt auch, dass dass der Film so gut geworden ist, weil Disney da so unter Druck gesetzt worden ist von der P.L. Travers.
Voll.
Weil das ist einfach, der hatte einfach während der Produktion des Films immer die Buchautorin am Set, die sich unglaublich viele Mitspracherechte gesichert hatte. Und war mit nichts zufrieden, hat immer wieder gesagt, so, nee, das geht so nicht und jenes geht so nicht und da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und natürlich war man da genervt und so weiter, aber ich glaube, der Film wäre nicht so brillant, wenn er nicht die ganze Zeit wenn das Genie nicht durch wen anders mal herausgefordert worden wäre.
Und somit ist und bleibt für mich Mary Poppins nicht nur einfach ein toller Film, sondern wirklich ein echtes Meisterwerk. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Es muss nicht immer
mit deinem Namen.
Es gibt
die Brillanz von Mary Poppins.
Es gibt so viele, die immer irgendwelche coolen Gangsterfilme, die sind alle irgendwie toll, die haben auch alle irgendwie was, aber so um Kino, um Filme, um diese Magie zu beschreiben, braucht es eigentlich nur diesen Film, weil der alles abdeckt. Das Magische, das Abtauchen, die Emotion, die Freude, die Trauer, die Tiefe, trotzdem die Leichtigkeit, Tricktechnik. Also da ist einfach alles drin und somit ist der Film für mich perfekt und eine wahre 10 von 10. Ich liebe diesen Film.
Ja, auf jeden Fall. Also das Maßband kann gar nicht lang genug sein, um
allerdings
die Qualität dieses Films zu messen. Ja, in dem Sinne hast du doch bestimmt jetzt noch eine Weisheit für den Schluss am Start, oder?
Oh Gott. Noch eine Weisheit.
Ich kann wieder eine zitieren. Ja, auf die Gefahr hin, dass du dann wieder sagst, oh, das war jetzt die Weisheit.
Ja, das wäre doch schön.
Ich habe eine von P.L. Travers, die während der Produktion von Mary Poppins.
Oh, ich habe dann auch noch eine. Okay. Heute machen wir zwei. Hau raus.
Also P.L. Travers hat während der Produktion irgendwann resigniert zu den Animatoren gesagt, ich glaube, das Problem ist, dass ich interessiert bin an den Fakten hinter den Träumen und Sie Amerikaner sind an den Träumen hinter den Fakten interessiert.
Ah.
Was man immer daraus ziehen mag, aber ich finde es einen schönen Satz.
Ich zitiere wiederum Emma Thompson, also P.L. Travers Figur, während sie telefoniert und im Zimmer sitzt. Und da sagt sie was das Schöne, weil sie enttäuscht sind. Es geht um Enttäuschungen von Menschen. Enttäuschungen sind für die Seele wie ein Gewitter für die Luft. Es reinigt ungemein.
Wunderbar.
Nicht.
So, okay, Leute, in diesem schaut Sinne den Film. Verabschieden wir uns heute. Der Wind dreht sich nach Westen. Wir sind dann mal weg. Und kommen nächste Woche wieder mit dem Disney-Film, der Der letzte Disney-Film ist, der noch zu Disneys Lebzeiten erschienen ist.
Boah, der so viel Disney, Film so wenig. Aller Zeiten in Deutschland.
Das Dschungelbuch.
Jawohl.
Mhm. Ich freue mich.
Futter. Drei Penny. Ich habe schon verteuert, das sind wir schon bei drei Penny. Zwei Penny. Das ist eine größere Tüte.
Zwei Penny. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich bin schon beim nächsten Film. Tschö.